ich begrüße Sie und bin ganz begeistert von Ihrer Durchhaltefähigkeit in den fensterhaftesten Tagen hier noch Interesse zu zeigen. Wir sind kurz vor dem letzten, vor der Zielgerade dieser Vorlesung und geplant ist das Folgende. Heute möchte ich noch einmal auf Wittgenstein zu sprechen kommen, im Zusammenhang mit unserem Thema, um das abzurunden, was ich bisher schon gesagt habe und auch im Rahmen einer Betrachtungsweise der klassischen Philosophieentwicklung, die ja mit Code nicht prominent zu tun hat, Ihnen noch bestimmte Hinweise geben, die das einbinden, was unser Anliegen hier ist. Und im Anschluss daran, da komme ich heute zumindest ansatzweise, denke ich wohl noch dazu, die letzten Vorlesungen zu orientieren an der gegenwärtigen Debatte der Code-Problematik im Ausgang von Lorenz Lessig, den ich ja schon mehrfach erwähnt habe. Code and Other Laws of Cyberspace ist das bahnbrechende Buch, das 1999 erschienen ist, von dem ich mir eigentlich auch die Inspiration für viele Überlegungen dieser Vorlesung auch schon im vergangenen Semester geholt habe, das ein wenig präludieren und überlässig dann noch in andere aktuellere Themenstellungen einsteigen. Die Textsegmente von Wittgenstein, die ich diskutieren möchte. Sie finden die hier also unter Wittgenstein über Kalkül im letzten Abschnitt dieser Seite. Habe ich Ihnen zur Verfügung gestellt in einer Fassung, die jetzt keine Wiki-Fassung ist, sondern eine schon vorhandene, glaube ich, pädagogisch gut durchschaubare Version, die ich mal in einem anderen Zusammenhang angelegt habe. Es handelt sich dabei um Bemerkungen von Wittgenstein, die im sogenannten Big TypeScript in der Art, wie sie da konfiguriert sind, zugänglich sind. Das Big TypeScript, das entstanden ist 1933/34 aus einer Kompilation von Bemerkungen. Das ist ein riesiges Ding, 700 Seiten. Mit den Details verschone ich Sie. Aber die allgemeine Absicht von Wittgenstein ist, die Arbeiten, die er ab 29 gemacht hat, zusammenzufassen, zu systematisieren, um sie weiter führen zu können. Und ich habe Ihnen einen Teil aus dem Big TypeScript zur Verfügung gestellt, in dem unter anderem eine von den Bemerkungen, über die wir schon gesprochen haben, die Sie da oben finden, über das wenn ein Satz ABCDE heißt, wie man damit umgehen sollte, der taucht jetzt wieder auf in dem Big TypeScript Segment, damit Sie auch ein wenig ein Gefühl haben, wie sich das beim Wittgenstein entwickelt. Das, was Sie unter Wittgenstein Kalkül Manuskript 109 haben, sind Merkungen, die er Tag für Tag in sein Arbeitsbuch geschrieben hat, was sie im TypeScript haben, und das findet hier seinen Niederschlag in dieser Präsentation, ist jetzt eine systematische Ordnung und übersichtlichere Darstellung von wesentlichen Ideen, die in diesen Arbeitsbüchern vorhanden sind, und eine erste große Sachzusammenstellung im Big TypeScript ist ein komplex, indem er über Verstehen spricht. Ich werde nicht ganz am Anfang beginnen, sondern ich beginne mit dem zweiten Unterabschnitt dessen, was er im Big TypeScript macht. Das Big TypeScript, wenn Sie das lesen wollen, gibt es in der Wiener Ausgabe von Nedo in einer Studienausgabe. Es gibt es auch, mache ich Sie darauf aufmerksam, im Rahmen des Campus, der Campus-Lizenz, in einer sehr innovativen, textkritisch soliden Webaufbereitung. Und das finden Sie, hat es eigentlich keinen Sinn, Ihnen das einfach nur zu sagen, sondern ich kann es Ihnen ja zeigen, unter einer Adresse, die heißt NLX. Library.com. NLX steht für Intellex. Das heißt nicht Library.com, wie heißt das bloß? Mal schauen. NLX.com, es heißt nur NLX. Das ist es. NLX steht für Intellex, das ist die Firma, die das zur Verfügung stellt und auch lizenziert. Dann haben Sie hier Wittgensteins Nachlass und das ist der gesamte Wittgensteinsche Nachlass im Web, wie gesagt, über Campus-Lizenz an der Universität zugänglich, zu Hause nicht. Sie müssen ein Virtual Private Network aufbauen zu einer Uni-IP-Adresse, wenn Sie das wissen, wie das geht, dann funktioniert das auch. Das sage ich Ihnen nur, damit Sie wissen, wo Sie sich das allenfalls anschauen können. Und ich versuche jetzt mal noch diese Wittgensteinschen Überlegungen aus dem Big TypeScript Ihnen darzustellen und sie in eine Verbindung zu bringen mit dem Husserl, Heidegger, Derrida, aber hauptsächlich mal Husserl, Heidegger Überlegungen, die wir gehabt haben. Der Rahmen, in dem mir das wichtig erscheint, ist der folgende. Sie haben einen ersten Einstieg gehabt. Wir haben das diskutiert über Kalküle, über formale Systeme, über die Frage, wie kommt es dazu, dass formale Systeme mit ihren mechanischen Verfahrensweisen eingreifen ins Leben, eingreifen in unser Leben, indem wir an der Supermarktkasse stehen und eine Kassiererin zieht ein Supermarktprodukt über eine Sichtfläche. Das sind alles elektronisch, mechanisch ablaufende Vorgänge und wir sind bereit, einen Teil unseres gut verdienten Geldes ihr in die Hand zu geben, angesichts von solcher Formalvorgänge. Nicht? Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass jemand in einer dunklen Ecke in der Nacht mit einem Messer zu mir kommt und sagt, gib mir deine Geldtasche, dann ist das auch einigermaßen mechanisch-physiologischer Vorgang, den wir nicht freiwillig entsprechen. Warum? Das ist ein bisschen kecke Reformulierung der Frage von Husserl. Wieso sind wir sozusagen überzeugt davon, dass eine Verkäuferin, wenn sie uns den Zettel in die Hand drückt oder wenn wir da ein Display sehen, dass die ein Recht hat, von uns diese Geldmenge zu verlangen. Und dieses Recht muss entstehen aus einer Rekonstruktion der Legitimierbarkeit von mechanischen Abläufen im Hinblick auf Lebenszwecke. Das ist die Richtung, Sie werden das jetzt schon gut kennen, die ich an dieser Stelle verfolge. Und der Duktus, der mit Heidegger in die Diskussion gekommen ist, ist der, dass Husserl, dass Heidegger gegen diesen Anfang, also Husserl würde tendenziell sagen, wir müssen uns das anschauen, wie die Verrechnungssysteme funktionieren, und dann können wir es Schritt für Schritt nachvollziehen und können es in unsere sozusagen Erlebbarkeit und in unseren Verantwortungsbereich hineinbringen. Heidegger dreht das um und sagt, wenn wir die Sache philosophisch grundlegend anfangen, dann müssen wir in unserer Lebenspraxis beginnen, also darin, dass wir das lernen. Als Kinder, das ist jetzt schon Wittgenstein, die Kinder kommen beim Heidegger nicht vor. Beim Heidegger kommt so ein alltägliches Standardverständnis vor. In unserem alltäglichen Standardverständnis haben wir einen Begriff von Kaufen, von Supermarkt, von all diesen Dingen. Und von daher müssen wir uns die Frage stellen, was heißt diese Zahl, die aufblitzt auf dem Display? Das ist, das ist ein Zeichen, aber dieses Zeichen ist hineinintegriert in eine Praxis des Verstehens, die wir mitbringen. Und nun können Sie sich erinnern, dass Heideggers Schwergewicht, Akzentsetzung auf diese Verstehenspraxis in seiner Philosophie dann, sagen wir mal, sehr auf eine sehr eigenartige Art und Weise zugespitzt wird. Es geht dann um Verstehen des menschlichen Lebens insgesamt und darüber hinaus des Seins, das der Mensch, ich sage mal, austrägt. Und dieses Sein, das den Menschen bestimmt im Rahmen der Geschichte, ist etwas, was gefährdet, was bestimmt, jeweils immer bestimmte epocheabhängige Deutungen hat und was insbesondere auch im Moment gerade besonders bedroht ist. Da kommt das ganze Moment von Technik und administrativer Zwangsentwicklung bei Heidegger dazu. Und in diesem Zusammenhang hat er so eine ganz massive Abhebung gegen die zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzenden philosophischen Versuche, künstliche Zeichensysteme aufzubauen und zu erforschen und in ihrer Wirksamkeit ihnen nachzufolgen. Nun, dieser Aufbau der künstlichen Zeichensysteme, der beginnt sowohl für Husserl interessanterweise als auch für Heidegger in seiner Wahrnehmung, beginnt Ende des 19. Jahrhunderts mit einem genialen, großartigen, einzigartigen Mathematiker und Freak-Philosophen, wenn ich das mal so sagen kann, das ist Gottlob Frege. Also Frege, der es nie zu philosophischen Ehren gebracht hat, also nach 100 Jahren nach seinem, das stimmt jetzt nicht ganz, der in der klassischen Philosophie noch immer nicht wahrgenommen wird, der, wie gesagt, Mathematiker war und der Erste gewesen ist, der eine mathematikbasierte Methode und ein mathematisch basiertes Verfahren mit künstlichen Zeichensystemen entwickelt hat, das die folgende Besonderheit hat, dass man nämlich den Jahrtausende lang, kann man sagen, bestehenden Zwiespalt, beziehungsweise das Jahrtausende bestehende Nebeneinanderlaufen von auf der einen Seite mathematischen Verfahren, die es ja seit Arithmetik, Geometrie, Mesopotamien, Griechen immer gegeben hat und die etwas zu tun hat mit Zahlen, die etwas zu tun hat mit Berechnungen komplexer Größen im Formalbereich. Das ist das eine. Und das andere ist Nachdenken, Logik insbesondere, geregelte die Lehre und die Erkenntnis von geregelten Verfahren der Gedankenentwicklung. Frege ist derjenige, der das in der abendländischen Philosophiegeschichte das erste Mal zusammengebracht hat, indem er das, was Logik ist, nämlich die Lehre davon, wie man begründbare Sätze aus Sätzen entwickelt, in einem System rekonstruiert hat, dessen Basis die mathematische Funktionenlehre ist. Das ist der Geburtsort der Wahrheitsfunktionen, und mit den Wahrheitsfunktionen geht es dann los. Der Richard Heinrich, Kollege, Freund von mir, macht ja, soweit ich weiß, ist gerade eine Frege-Veranstaltung. Auf das komme ich jetzt nicht näher zu sprechen. Ich sage es nur deswegen, weil die sogenannte Begriffsschrift, das heißt Begriffsschrift ist der Terminus von Frege, die Begriffsschrift ist ein Kalkül, der mit Codes und Code-Konventionalitäten operiert, und diese Codes, dieses künstliche formale System, das in einer Betrachtungsweise eben so ähnlich funktioniert wie Barcodes, eine Codierung stattfindet, enthält in seiner Konstruktion eben auch den Anspruch, dass es sich hier um Begriffe handelt, dass hier Begriffe codiert werden und dass die Abhängigkeit zwischen Begriffen und der Entwicklung von Begriffen sozusagen formal erfasst wird. Diese von Frege beginnende Anfangsinitiative, und das ist der Punkt, warum ich mir selber jetzt widersprochen habe, wie ich gesagt habe, Frege ist in der Philosophie nicht rezipiert worden. Das war ein entscheidender Impuls für den Wiener Kreis, und schon vor dem Wiener Kreis, ich sage Ihnen quasi nur wirklich die Outlines der Geschichte, in den Wiener Kreis kommt es über noch eine Zwischenstufe, über Bertrand Russell, der in den Principia Mathematica mit Whitehead zusammen geschrieben, basierend auf den Vorarbeiten von Frege, das erste Mal versucht hat, den mathematischen Rahmen, das, was Mathematik macht, nicht einfach von innerhalb der Mathematik zu begründen, also Analysis, Geometrie, Topologie, Versicherungsmathematik, was immer man in der Schule lernt oder nicht lernt, die machen sich normalerweise keine Gedanken darüber, dass man das begründet. Das sind einfach entsprechende Kalküle, die in einer gewissen Weise funktionieren und die man anwendet. Also bleiben Sie beim Dividieren, bei den Algorithmen, die man lernt in der Volksschule bereits. Was man niemals gemacht hat und was mit Russell, also sowohl mit Frege und dann verstärkt mit Russell gemacht wird, ist diese mathematischen Kalküle auf eine philosophische Fundierung hin abzuklopfen, und sie, das ist der Duktus, das ist sozusagen der Point des sogenannten Logizismus, eine logische Fundierung der Mathematik zu machen, sodass wir nicht nur einfach diese Kalküle haben, sondern dass wir auch systematisch, theoretisch, prinzipiell sagen können, diese mathematischen Kalküle lassen sich zurückführen auf einfache Prinzipien des Denkens. Das ist die Begründung der Mathematik durch die Mengenlehre, wenn ich es Ihnen stichwortartig noch sagen kann. Das ist das, was daraus geworden ist, durch die Ansätze von Frege und Russell. Und über Russell über Frege Rassel und zweitens über eine Linie, die uns an dieser Stelle überhaupt noch nicht beschäftigt hat, die uns auch nicht weiter beschäftigen wird, nämlich über den Empirismus, den englischen Empirismus, der dann in Wien von Ernst Mach vertreten worden ist. Zusammen führen diese Überlegungen zu der Position und zu der Bewegung des Wiener Kreises, der, das ist jetzt allerdings auch noch zu korrigieren, der Wiener Kreis hat also Frege, Rassel, Mach und hat Wittgenstein als ausgehende, also auffallende und relevante Eingangsvoraussetzungen und den Wittgenstein des Traktates nämlich und Wittgenstein des Traktates wiederum, der ist zu verstehen in der Frege-Rassel-Linie. Wittgenstein war bei Frege, Wittgenstein war bei Rassel und hat an der Stelle eine philosophische Zusammenfassung und ein brillantes Exposé der Bedeutung von mathematisch verstandener Logik für die Gesamtphilosophie entworfen im Traktatus. Dieses Exposé ist jetzt auch nicht unser Thema, aber was ich Ihnen gezeigt habe, ist im Verfolg, in der Revision auch dessen, was im Traktatus vorliegt, hat Wittgenstein ab 1929 Überlegungen wie zum Beispiel die diskutierten Überlegungen über den Kalkül angestellt und in diesen Überlegungen über den Kalkül geht er jetzt ein, fließt das jetzt ein, diese Traditionslinie, die ich skizziert habe, in Fragestellungen, die gleichzeitig in der phänomenologischen Tradition, in der Husserl-Heidegger-Tradition gelaufen sind. Erinnern Sie sich, meine philosophiehistorische Pointe an der Stelle war, dass anstelle dessen, dass man wie Heidegger nahelegen würde, eine Bedrohung der modernen Welt durch die umfassender werdende Technisierung und Verkünstlichung zu diagnostizieren, wenn man das an diese Stelle was anderes treten möge oder könnte, nämlich wenn man das mit Wittgenstein sich mal genau ein bisschen ansieht, eine hochwirksame und nach meiner Auffassung auch hochattraktive Verbindung der Momente von Umgang mit Kalkülen und Umgang mit Lebenswelt. Die Wittgensteinschen Überlegungen aus 1929, die ich dargestellt habe, sind durchaus ganz ungeniert lebensweltlich zentriert. Erinnern sich an das eine kleine Beispiel, wo er gesagt hat, was passiert, wenn ich mir eine Notiz mache darüber, wie viele Männer und Frauen jeweils in diesem Raum sind und ich erfinde dazu Zeichen und diese Zeichen haben im Rahmen meiner Absichten eine bestimmte Funktion. Was ich Ihnen jetzt noch ein bisschen näher zeigen möchte, ist, dass die Wittgensteinsche Betrachtung des Verhältnisses von Zeichen, Zeichengestalten, Code, Kalkül und der Verankerung im Leben, dass das eine eben schon in den frühen 30er Jahren eine philosophische Unternehmung ist, die von Wittgenstein selber dann noch weiter ausgebaut wird in den philosophischen Untersuchungen mit dem berühmten Konzept der Sprachspiele, die aber eine hilfreiche und sinnvolle Themenstellung ist, auch wenn man nicht späten Wittgenstein macht, für unser besonderes Thema, das uns beschäftigt, nämlich die Platzierung von Code im Philosophie-Kontext und dass die Art und Weise, wie Wittgenstein das macht, und da komme ich jetzt, greife ich sozusagen jetzt an auf die Husserl-Heidegger-Überlegungen zurück, die etwas zu tun haben mit Verstehen, wobei Verstehen eine Kategorie ist, die jetzt die sozusagen jetzt brisant und hochspannend wird, wenn sie es, nämlich so wie Wittgenstein es produziert, wenn sie das kontrastieren mit dem, was Husserl und Heidegger mit Verstehen machen. Das Verstehen, das Husserl ansetzt, ist, erinnern sich, diese Eigentlichkeit des in der realen Sinnenwelt stehenden Menschen, der etwas versteht, wenn er es sieht, der eine sinnliche Erfahrung hat, in der er sagen kann, also wenn man husserlianisch jetzt spricht und auf den Supermarkt zurückkommt, für Husserl ist es so, verstehen, was es heißt, dass ich das jetzt zahlen soll, hängt beim Husserl damit zusammen, letztlich, wenn ich das aufdrösle, dass ich meine Zahnpasta sehe und dass ich die Maschine sehe und dass ich in etwa sehe, dass die Maschine richtig funktioniert, dass in meiner sinnlichen Wahrnehmung und in meiner Rekonstruktion dessen, was da passiert, eine Schlüssigkeit, eine Überzeugung entsteht, so von der Art, wie ich schaue auf den Zettel, ich nehme den Betrag wahr und ich verstehe, dass das der richtige Betrag ist. In den meisten Fällen findet so ein Verstehen nicht statt, das ist quasi ein abgeleitetes, auf Glauben basierendes Verstehen, aber wenn man es bis dorthin zurückführt, wo wir es philosophisch eigentlich haben wollen, dann ist das ein Moment, wo ich sage, meine gesamte Wahrnehmung der Situation macht mir plausibel, überzeugt mich davon, das ist der Punkt, es überzeugt mich, was ich da sehe, nämlich, dass die Maschine funktioniert, dass der Betrag stimmt und so, alles das überzeugt mich davon, dass die an mich gestellte Forderung berechtigt ist. Und das ist, da haben wir jetzt in der vergangenen Stunde darüber gesprochen, das ist ein Duktus, der in der postheideggerianischen, postmodernen Diskussion über den Zeichenbegriff wieder zurückgefahren worden ist. Sie erinnern sich an die Kritik Derridas an dieser ursprünglichen logozentrischen Betrachtungsweise. Also Husserl würde nicht Banktransaktionen über das Internet als verstehenswürdig betrachten. Und Sie können an der Stelle auch gut nachvollziehen, woher die Sympathien mit Heidegger kommen, nicht? Weil Leute, die an der Stelle sich bedroht fühlen durch die Undurchsichtigkeit der gesamten Technik, die zwischen ihnen, ihrem Geld und den Finanztransaktionen liegen, die würden natürlich plädieren dafür, dass das alles sozusagen hochproblematische, zwischengeschaltete, verfremdete Künstlichkeiten sind, gerade deswegen, weil sie das nicht mehr durchschauen können, was da passiert, wenn sie ihre Codes eintippen. Und Derrida ist jemand, der, das war die Pointe des vergangenen Mals, der darauf aufmerksam macht, dass das keine solchen konservativ retardierenden Funktionen oder Konsequenzen haben sollte, wie Heidegger suggeriert, sondern dass in allem Anfang an im Zeichenbegriff eine Fremdheit enthalten ist, die uns ursprünglich entfremdet, würde Derrida an der Stelle sagen. In dem Moment, in dem wir diese Zahl haben und diese Zahlen brauchen, also wenn das jetzt die Zahlen sind, die zum Beispiel einen Preis repräsentieren, in dem Moment, in dem wir diese Zahlen haben, und nur so passiert, nur so können wir überhaupt eine Tauschwirtschaft zum Beispiel aufbauen, eine Geldwirtschaft aufbauen, in dem Moment können wir nicht mehr alles in unsere Plausibilität hineinbringen, sondern in dem Moment bestimmen wir uns als diejenigen, die vom Zeichen als einem zu interpretierenden, möglicherweise Fremdkörper, möglicherweise anzueignenden Symbol sozusagen sprechen und mit ihm operieren müssen. Das war das, was bisher gewesen ist. Und dieses Thema des Verstehens als einer als eines einer, das ist jetzt sozusagen genau die Frage, die auf uns zukommt, als einer philosophischen Kategorie, die auf der einen Seite in der Husserlschen Art und Weise lokalisiert ist an einem persönlichen Erleben, in einem ich jetzt verstehe ich's und damit ist es erledigt, und auf der anderen Seite mit Heidegger in einem Lebenszusammenhang. Beim Heidegger ist es nicht ein jetzt verstehe ich's als intern geht mir das Licht auf, sondern eine Form in Leben praktisch umgehen zu können, kompetent zu sein. Diese Frage des Verstehens tritt jetzt beim Wittgenstein nochmal und wieder auf, und er fragt sich jetzt, das ist die Linie nach dem Traktatus, in dem, wenn Sie sich erinnern, wie ich Sie darauf hingewiesen habe, dass die Kategorie Verstehen überhaupt nicht vorkommt. Der Traktat ist sozusagen ein großes Weltgerüst, in dem die Personen vorkommen, wie andere Dinge auch. Das Subjekt, die Fähigkeit des Bewusstseins, hier Sinn zu produzieren, Sinn kommt zwar vor, aber die Fähigkeit des Bewusstseins, Sinn zu produzieren, findet darin überhaupt keinen Niederschlag. Und nach dem Traktat geht der Wittgenstein jetzt geht in die Richtung nochmal, dass er sich jetzt die Frage stellt, na, nehmen wir uns mal solche Zeichengestalten und fragen uns, wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen sind, die mit Zeichen operieren, die mit Zeichengestalten operieren, fragen wir uns, was ist das eigentlich, was passiert, wenn wir mit Zeichen operieren, wenn wir was verstehen? Und der wichtige Unterschied, das allerdings war schon im Traktat angelegt und das ist hier im Hintergrund noch immer zu sehen, der wichtige Hintergrund ist natürlich der, dass Menschen nicht nur mit Zeichen umgehen und nicht nur in Situationen sich befinden, in denen etwas zu verstehen ist, sondern das ist der empiristisch-naturwissenschaftliche Zug, der da eine Rolle spielt. Wir müssen und können und sollen nach Wittgenstein sicherlich auch davon ausgehen, dass wir Menschen sind, die Naturgesetzen unterliegen. Also man kann uns rempeln, man kann uns einen Stoß geben, man kann uns transportieren, man kann uns ein Bein stellen. Aber nehmen wir es mal beim Rempeln oder ein Bein stellen. Da sehen Sie das Beispiel, den Unterschied schon sehr gut, um den es da geht. Es kann einfach passieren, Sie gehen und Sie stolpern. Und zwar stolpern Sie, weil da irgendein Fuß in der Gegend ist. Und über diesen Fuß stolpern Sie. Und es macht jetzt einen philosophisch zentralen Unterschied, es macht eine philosophisch zentrale Pointe, dass wir Wesen sind, die diesen Vorgang, dass wir jetzt stolpern darüber, dass da ein Bein in der Gegend ist, dass wir diesen Vorgang auf zwei eklatant unterschiedliche Arten und Weisen behandeln können. Nämlich das eine ist, dass wir sagen können, das ist ein Missgeschick. Dieses Bein ist da, ich habe es nicht gesehen, ich bin über das Bein gestolpert. Das könnte auch ein Holzstück gewesen sein. Da war etwas, was mich in meinem physischen Zusammenhang aus der Fassung, aus dem Tritt gebracht hat, ist leider passiert. Und die zweite Deutung ist, warum stellst du mir ein Bein? Verbunden mit Vorwürfen, verbunden mit ganz anderen Zusammenhängen. Also wenn da eine Banane ist und ich falle über die Banane, dann frage ich mich, liegt die Bananenschale deswegen dort, weil das da runtergefallen ist vom Baum oder das Holzstück deswegen, weil es runtergefallen ist, weil jemand vergessen hat, es wegzuräumen oder sowas. Ist es ein Naturgeschehen oder ist da eine Absicht dahinter? Hat da jemand mir zum Beispiel etwas Böses wollen? Ich glaube, es ist Ihnen gänzlich einleuchtend, also ich kann mir kaum etwas Einleuchtenderes denken, als dass man diesen Unterschied macht. Und die Folge, und der Unterschied ist natürlich der, also das mal ganz hoch zu blasen, ist natürlich zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, um nur eines der prominentesten Themen diesbezüglich zu sagen. Die Naturwissenschaften, die sich nicht damit beschäftigen, seit Galilei, ob die Planeten aufgrund eines bestimmten höheren Gesetzes der Meinung sind, sie sollten bestimmte Bahnen einhalten oder sie sollten, weil Gott die Hand ausstreckt, ihren Kurs mal ein bisschen ändern, sondern die davon ausgehen, dass wir hier nichts zu tun hat mit irgendwelchen Absichten und Zeichen und dass auch die Art und Weise, wie die Sterne am Himmel verteilt sind, uns nicht insgeheim etwas mitteilen sollen darüber, wann wir geboren sind und wie unser Lebensschicksal ausschaut, sondern dass die halt einfach dort zu stehen gekommen sind aufgrund von Naturgesetzen auf der einen Seite und die Geisteswissenschaften auf der anderen Seite, die sagen, es gibt aber einen riesigen Bereich in unserem Leben, einen unverzichtbaren wesentlichen Bereich, der nur so angesprochen werden kann, dass wir uns Fragen von der Art vorlegen, was bedeutet das? Die Frage, das sind immer so ein bisschen terminologische Feinheiten natürlich, in einem weiten und abgeleiteten Sinn könnte man natürlich auch sagen, dass eine Banane da auf meinem Weg liegt, kann auch etwas bedeuten, in dem Sinn, es bedeutet zum Beispiel, dass es hier Bananenbäume gibt oder sowas, das ist eine Form von Bedeutung, aber so will ich es jetzt hier nicht verwenden, sondern ich verwende es und das ist die Pointe. Ich kann die Pointe sozusagen so zusammenfassen, dass in diesem Bereich der Sinnhaftigkeit, der Bedeutungswelt, tritt man ein damit, dass man das Bein, das ausgestreckte Bein oder die liegende Banane oder was immer Sie haben wollen, als ein Zeichen nimmt. Dass man in der Lage ist zu fragen, was in der Lage und willens und bereit ist zu fragen, wofür ist das ein Zeichen? Das heißt, es ist kein Ablauf, kein einfacher, sondern es ist etwas, was nachzufragen ist. Und die Themenstellung, das kleine Szenario, das Übungsszenario, das Wittgenstein in diesem Zusammenhang vorlegt, ist in dem ersten Satz hier verkörpert. Er hat einen Stil, der sehr von frühen Zeiten her sehr mit Dialogmomenten operiert. Er stellt sich einen Dialog vor Und in diesem Dialog findet das Folgende statt. Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht. Hast du etwas damit gemeint? Ich dachte, du meintest, ich sollte zu dir kommen. Da haben Sie ein kleines Übungsbeispiel, das jetzt nicht das Hinfallen ist. Das hat sozusagen schon ein bisschen Bosartigkeit in meinem Beispiel mit drinnen, was Spektakuläres, sondern er macht es noch neutraler und stellt sich vor, Eine Handbewegung. Sie können mit der Handbewegung genau das spielen, was ich mit den bisherigen Beispielen gespielt habe. Es könnte sein, dass mich da was gejuckt hat. Ja? Es juckt mich was oder es tut mir was weh und ich mache eine Handbewegung. Und genau in der Situation könnten Sie sich finden, dass Sie mir jetzt die Frage vorlegen, hat es dich da gejuckt oder tut dir was weh? Oder wolltest du mir etwas sagen? Hast du etwas damit gemeint? Hast du damit gemeint, dass ich zu dir kommen soll? Das ist schon die Unterstellung natürlich, dass das ein sinnvolles Zeichen ist. Und das Problem, das Wittgenstein an der Stelle aufreißt, in einer komplett alltäglichen kleinen Situation ist, dass wir uns fragen können und müssen, was es denn auf sich hat mit dem Verstehen. Ne? Weil die Frage, sozusagen eine Basiskompetenz darüber, dass wir unterscheiden können, dass jemand etwas damit gemeint hat, dass er Handbewegung macht und dass er nichts damit gemeint hat, eine solche Basiskompetenz ist natürlich der Anfang einer Überlegung über den Zeichenbegriff, über diese ganze Welt, in die das einen einschließt. Und es kommt jetzt hier sofort eine Antwort von Wittgenstein, die, wie soll ich das sagen, die in einer komplett bescheidenen, alltäglichen Art und Weise Themen aufreißt, die wir schon hochkomplex und sozusagen hochabstrakt diskutiert haben. Ich lese es Ihnen mal vor. Die Frage ist, ob man fragen darf, was hast du gemeint? Auf diese Frage aber kommt ein Satz zur Antwort. Während wenn man nicht so fragen darf, das Meinen sozusagen amorph ist. Und ich meine etwas mit dem Satz ist dann von derselben Form wie dieser Satz ist nützlich, oder dieser Satz greift in mein Leben ein. Da haben Sie in einem, wie gesagt, ausgesprochen zugänglichen und banalen, aber in seiner Banalität überzeugenden Sinn wesentliche Themen, von denen wir gesprochen haben, schon mit drinnen. Und diese Themen sind jetzt eben die folgenden. Man könnte, wenn man die beschriebenen Husserl-Heidegger-Antworten im Auge hat, könnte man dieses Beispiel mit der Handbewegung jetzt so weiterentwickeln, dass man sagt, ich mache so, und das ist sozusagen die Handbewegung, komm doch her. Und was hast du damit gemeint? Was ist die Art und Weise, wie man draufkommt, dass etwas damit gemeint ist und was damit gemeint ist? Ich habe die Handbewegung gesehen und ich weiß, es ist mir plausibel, so wie im Supermarkt vorher. Damit meinst du, ich habe gemeint und du weißt, dass ich das gemeint habe, dass diese Handbewegung, die du jetzt hier siehst, die Bewegung ist, du sollst zu mir kommen. Also die Fundierung des Meinens in diesem Erlebnis. In dem Erlebnis, ich schaue hin, ich sehe das, es ist mir plausibel, end of story. Es ist mir plausibel, dass ich kommen soll. Ich habe verstanden, was du gemeint hast und ich stehe auf und komme. Oder ich habe verstanden, was du gemeint hast und gerade weil ich es verstanden habe, komme ich nicht. Aber das ist die eine Sache des Verstehens, dieses Erlebnis, das Erlebnis des Verstehens in mir funkt etwas aufgrund dieses Zeichens. Das Funken, das innere Funken aufgrund dieses Zeichens ist die Bestätigung dessen, dass ich verstanden habe, worum es in dieser Handbewegung geht. Das ist die eine Position, das ist die Husserl-Position, die Heidegger-Position. An der Stelle spricht der Wittgenstein hier an, nicht, dass ein Heidegger ansprechen würde und nicht, dass der Heidegger es so sagen würde, aber von der Idee her ist es das. Dieser Satz greift in mein Leben ein. Also dieser Satz klammere ich jetzt nochmal ein, da komme ich gleich darauf, aber diese Geste, würde ich mal sagen, dieses körperliche Geschehen greift in mein Leben ein, indem ich nämlich gehört habe und gelernt habe, also wenn jemand so macht und ich bleibe sitzen, dann spürt sie was ab, dann habe ich Schwierigkeiten und dann würde das Verstehen, das ist das Verstehen im verweisenden Sinnzusammenhang aus Sein und Zeit, Verstehen im Sinn von Wissen, wie man operiert. Diese beiden Optionen stecken hier mit drinnen und ich habe jetzt gesagt, Satz klammere ich ein, weil in dieser Pointe, in dem Satz, der da angesprochen wird, nämlich auf diese Frage kommt ein Satz zur Antwort, steckt nun die Richtung drinnen, die ich Ihnen empfehlen würde und die nach meiner Einschätzung für die gegenwärtige philosophische Betrachtung dieser Probleme jenseits von das Licht geht mir auf und der Pragmatik von großer Wichtigkeit sind zumindest, nämlich dass ich hier ein Moment von Sprache habe und ein Element, ein Basiselement von Sprache habe, mit dem ich zu operieren habe und mit dem ich umgehen muss. Satz kommt beim Wittgenstein aus der Geschichte dessen, dass Frege und Russell Sätze als logische Einheiten betrachtet haben. Und Satz ist an der Stelle damit verbunden, dass, wie Wittgenstein hier unterstreicht, gefragt werden kann, was hast du gemeint? Was hast du gemeint, wenn ich nicht, also wenn ich das einfach intuitiv als erstes sozusagen blitzlichtartig verstehe, dann kommt nicht die Frage, was hast du gemeint, sondern ich verstehe es intuitiv. Auf der anderen Seite, dieses intuitive Verstehen kann quasi zwei Formen annehmen. Das eine ist als Sinnerlebnis und das andere als ein Verhaltenserlebnis. Und weder, also in beiden Fällen stelle ich mir nicht die Frage und muss nicht antworten auf die Frage, was ist es, was du gemeint hast, sondern ich bin eingepackt in einem solchen Plausibilitätszusammenhang. Wenn ich in die Lage komme, zu fragen oder antworten zu müssen, was hast du gemeint, dann kommen wir in den Bereich einer Untersuchung des Zeichens und damit gleichzeitig, das ist die Wittgensteinische Position, in einen sprachanalytischen Bereich. Denn, das ist, glaube ich, sehr deutlich an der Stelle, diese Frage, was hast du gemeint, zwingt sie zur Artikulation. Und diese Artikulation findet jetzt in der Regel und in einer Zeichenlehre muss das mehr oder weniger so sein, statt mit Hilfe von Sprachausdrücken, die in sich eine Struktur haben. Und zwar eine Sprachstruktur, die wir untersuchen können. Es ist natürlich denkbar, dass wenn Sie jetzt bei der Handbewegung bleiben, ein Szenario stattfindet von der Art und Weise, ich mache es irgendwie so, dass Sie können sich auf einer Kreuzung gut vorstellen, nicht? Stellen Sie sich vor, eine Kreuzung, da ist die Ampel gerade ausgefallen und es steht dort eine Polizistin und die Polizistin regelt mit Handbewegungen Und als Autofahrerin haben Sie in der Regel eine Kompetenz darüber, was diese Handbewegungen sollen. Aber es kann gut sein, dass Sie die Handbewegungen falsch interpretieren. Das ist jetzt sozusagen der Punkt. Sie können, wenn man auf der Ebene des der normalen Durchführung geht und steht, dann ist diese Fehlinterpretation der Handbewegungen ein Grund dafür, dass Sie möglicherweise in einen anderen Wagen hineinfahren. Und Sie können aber auch natürlich sich sowas vorstellen wie die Polizistin macht etwas sozusagen mehrfach interpretierbares. Sie glauben, Sie können losfahren. Sie sind dabei loszufahren, sind dabei in eine andere, in einen Passanten hineinzufahren und die Polizistin gestikuliert weiter. Und das heißt, sie versucht im Rahmen dieses Zeichensystems, sie davon abzuhalten, dass sie das falsch verstehen. Das heißt, sie addiert zusätzliche Handbewegungen. Und das ist sozusagen in diesem Sinn noch immer nicht das, was hat sie gemeint, sondern das ist ein Versuch, auf der Ebene der Zeichen zu bleiben und zu hoffen, dass das Training und die Erfahrung mit Zeichen die richtigen Effekte hat. Sollte aber eine Passantin zu Schaden gekommen sein und sie finden sich vor Gericht wieder vor, weil sie die Versicherungskosten zahlen müssen oder sowas ähnliches, und sie haben eine Videoaufnahme von dieser Szenerie, dann kommen sie notgedrungen und unvermeidlich in die Situation, dass sie oder der Staatsanwalt oder die Verteidigung oder sowas sie fragt, also die Polizistin oder sie selber fragt, na, was haben Sie gemeint mit dem? Was haben Sie denn gemeint? Was ist das gewesen, was Sie gemeint haben, als Sie dieses Handzeichen gegeben haben? Und dazu gibt es ein Gerichtsprotokoll, nicht? Und das ist es dann der Punkt, wo Farbe bekannt werden muss und gesagt werden muss, dieses Zeichen ist von mir verstanden worden in dieser und dieser Art. Und da kommt ein Satz zur Antwort. Das ist Beobachtung von Wittgenstein. Und das scheint Ihnen vielleicht jetzt sozusagen alles ganz trivial. Das ist aber von höchster systematischer Tragweite, weil was Wittgenstein an der Stelle sagt, ist, als Fundierung dessen, wie Sie gehandelt haben, als der Ort, an den Sie verweisen können, wenn Sie begründen wollen, was passiert ist in einer solchen Situation, taugt es nichts zu sagen, aber ich habe das so verstanden. Also das ist zwar ein Faktum, das stattfinden kann, aber als Begründung taugt es eigentlich nichts. Ich habe das so verstanden, ich habe verstanden, ich kann da fahren. Das können Sie irgendwo als Erklärung sagen, das ist Ihr persönliches persönliches Erlebnis. Das können Sie sagen oder das können Sie nicht sagen. Da kann kein Mensch reinschauen. Das ist genau der Punkt, auf den es dem späten Wittgenstein ständig dann angeht. Was ein solches Zeichen bedeutet, ist sozusagen nicht fundiert darin, wie Sie glauben, dass Sie es erleben, dass es bedeutet, sondern was ein solches Zeichen bedeutet, liegt darin, was gesagt werden kann, welche Sätze verwendet werden können als Erklärung dessen, welche Körpervorgänge hier stattgefunden haben. Und der große Unterschied ist der, dass das, was gesagt werden kann als Erklärung dieser Zeichen, ist etwas, was Sachverständige, Sachverständige überprüfen können. Das ist ein bisschen trickreicher, weil die Überprüfung durch Sachverständige ist natürlich auch kein elementares Fundament. Ganz im Gegenteil, die ganze Pointe, die ganze Schwierigkeit ist die, dass Sie, wenn Sie sagen können, Sie berufen sich auf das, wie ich das jetzt verstanden habe, dann haben Sie in einer gewissen Weise eine Letztposition. Mehr als, dass Sie das verstanden haben, können Sie nicht machen, können Sie nicht sagen von sich aus. Das ist eine Letztposition. Die Schwierigkeit der Letztposition ist, dass Sie jemand anderer sie ihnen abkaufen kann oder nicht abkaufen kann, dass sie das vielleicht haben oder vielleicht nicht haben, vielleicht täuschen sie sich, vielleicht es gibt, also psychoanalytisch möchte ich da jetzt nicht genauer eingehen, aber es gibt natürlich auch eine Debatte darüber, ob sie wirklich überzeugt sind. Ja? Aber da wollen wir das mal nicht machen. Die Schwierigkeit mit dem Überzeugtsein ist, dass das zwar in einer Weise als eine Letztinstanz funktioniert und auch gesagt werden kann, ja, mehr als dass ich davon überzeugt bin, kann ich nicht machen. Aber das ist nicht zugänglich einer Prüfung im sozialen Kontext. Und die Prüfung im sozialen Kontext, die hat jetzt einerseits den Vorteil der von mir angesprochenen Sachverständigen. Das heißt, wenn sich jetzt jemand das anschaut, was auf dem Video ist, eine Gruppe von gerichtlich beeideten Gutachterinnen oder sowas ähnliches, dann kann man sagen, also unter diesen Umständen bedeutet dieses Zeichen, dass Vorfahrt von rechts gilt oder sowas ähnliches. Da kann natürlich eine ganze Menge von Dissens auch stattfinden. Da kommt man nicht mehr auf diese Sicherheit, aber man kommt auf Begründung. Und das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Begründung in dem Sinn, dass Menschen sich selber, sich untereinander zumuten können und müssen, dass bestimmte Beschreibungen des Zeichengebrauches korrekt sind, dass die vertretbar sind und dass andere nicht vertretbar sind, diese Art von Begründungen, die in der Sprache stattfinden, sind ein anderer Modus, sind eine Form von Verstehensfundament, die sich entscheidend abhebt von dem Verstehen als inneres Erlebnis. Als inneres Erlebnis oder aber als instinktive, trainierte Verhaltensweise. Sprachanalytische Philosophie hat damit zu tun, dass diese Art von Zeichen in das Verstehen eingelassen sind und eingebettet werden. Und hier komme ich zu den nächsten Bemerkungen von Wittgenstein, die jetzt das alles ein wenig näher in den Codebegriff bringen. Was ich jetzt sozusagen ganz allgemein philosophisch gesagt habe, ich lese es mal ein bisschen vor. Wir unterscheiden doch Sprache von dem, was nicht Sprache ist. Wir sehen Striche und sagen, wir verstehen sie. Und andere und sagen, sie bedeuten nichts oder uns nichts. Damit ist doch eine allgemeine Erfahrung charakterisiert, die wir nennen könnten, etwas als Sprache verstehen. Ganz abgesehen davon, was wir aus dem gegebenen Gebilde herauslesen. Ich sehe eine deutsche Aufschrift und eine chinesische. Ist die chinesische etwa ungeeignet, etwas mitzuteilen? Ich sage, ich habe Chinesisch nicht gelernt. Aber das Lernen der Sprache fällt als bloße Ursache, Geschichte aus der Gegenwart heraus. Nur auf seine Wirkung kommt es an und die sind Phänomene, die eben nicht eintreten, wenn ich das Chinesische anschaue. Da haben Sie eine der Grundintuitionen von Sprachanalyse in dem Zusammenhang gegen die Husserlsche Betrachtungsweise und an der Stelle ist Wittgenstein auf demselben Weg unterwegs wie Derrida auch, nicht? Das ist, wenn Sie so wollen, ich würde es nicht so sagen, aber wenn Sie von dieser Sache her kommen, sind das grammatologische Bemerkungen in einer gewissen Weise. Wittgenstein sagt jetzt nicht von den Handbewegungen, sondern von den Symbolgestalten, von den Strichen gilt genau dasselbe wie das, was ich Ihnen verdeutlicht habe in der doppelten Verfahrensweise mit solchen Inputs. Sie haben eine Markierung. Statt einer Handbewegung haben Sie etwas, was ein Grapheme, Sie haben Grapheme, nicht? Und diese Grapheme, die sind verstehbar oder nicht verstehbar. Also es ist ein Wasserrohrbuch oder jemand hat Ihnen etwas auf die Wand geschrieben. Nicht? Das, man kann sich viele, viele Szenarios vorstellen, wo Sie visuelle Inputs haben, die entweder der Vogelschau, ja, Kaffeesud, wenn wir schon bei der Astrologie gewesen sind, ist das von der Art und Weise, dass es verständlich ist? Und wenn es von der Art und Weise ist, was sind die Kriterien dafür? Worum es dem Wittgenstein an der Stelle geht, ist, dass er sagt, wie schaut denn das jetzt aus? Stellen wir uns vor, was ist jetzt der Unterschied zwischen, Sie sehen ein deutsches Plakat, Sie sehen ein chinesisches Plakat und Sie sehen auf einer Plakatfläche wahrnehmbare visuelle Konfiguration, die nichts heißt. Das sind die drei Sachen. Und der Wittgenstein sagt, es ist doch interessant, dass man diesen Unterschied macht zwischen, das ist ein deutsches Plakat, dieses deutsche Plakat habe ich vielleicht noch nicht gelesen, ich habe es noch nicht alles gelesen, aber ich weiß, das ist deutsch, das kann ich verstehen, das ist verständlich, ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Auf der anderen Seite, ich komme dorthin und sage, das ist eine Sprache, aber ich verstehe sie nicht. Und das Dritte ist, ich sehe es da, was auf diesem Plakat ist, aber das ist gar kein Plakat, das ist eine beschmutzt oder da hat irgendjemand mit dem Maschinengewehr hineingeschossen oder was immer das sein kann. Der Themenbereich, den der Wittgenstein an der Stelle eröffnet, ist zu sagen, einerseits, es ist nicht zu leugnen, dass wir diese Intuitionen haben. Das will er gar nicht leugnen. Aber um erklären zu können, was da passiert, reicht es nicht aus zu sagen, also ich habe das Gefühl, das ist deutsch oder ich habe das Gefühl, das ist chinesisch. Und das reicht deswegen nicht aus, da kommen Sie wieder auf Derrida, weil Sie Zeichen, die Sie wahrnehmen, wenn Sie sie als Zeichen wahrnehmen, immer abhängig von Interpretationsprozessen, Artikulationsprozessen, Interpretationsprozessen wahrnehmen müssen, sodass Ihr Gefühl, Ihre Einstellung, Ihre subjektive Einstellung diesen Zeichen gegenüber nicht die letzte Instanz ist, sondern nur ein Faktor in einer Praxis, die Folgendes beinhaltet, den Umgang mit der Interpretation dieser Codes. Und was heißt das de facto? Sie haben gelernt, mit bestimmten visuellen Konfigurationen durch Zuordnung, da komme ich auf diese Definitionen, die wir sehr früh schon gehabt haben, Codes sind sozusagen Zeichenvorräte, die systematisch zugeordnet werden, anderen Zeichenvorräten, damit umzugehen. Diese Art von Lernen hat nicht stattgefunden für das Chinesische, aber wenn in dem Moment, in dem Sie ein solches Plakat sehen und es als Plakat in einer Fremdsprache wahrnehmen, in dem Moment steckt, sagt der Wittgenstein drinnen, das Folgende: Sie schätzen das, was Sie an Zeichen da sehen, so ein, dass jemand anderer oder Sie selber durch die entsprechende Ihnen bekannte Trainingsverläufe in die Lage versetzt werden können, diese Zeichen entsprechend zuzuordnen einem Sinn. Und worin besteht der Sinn, den Sie dem zuordnen, wenn Sie also dann verstanden haben, wenn Sie verstanden haben, Euro 2008 ist ein Sportereignis, das besteht darin, dass Sie etwas sagen können, so wie ich es auch gesagt habe, dass Sie etwas sagen können, dass Sie einen Satz produzieren können, der bestimmten Regeln unterliegt. Gehen wir ein bisschen weiter. Geben wir denn den Worten, die uns gesagt werden, willkürliche Interpretationen? kommt nicht das Erlebnis des Verstehens mit dem Erlebnis des Hörens der Zeichen, wenn wir die Sprache der anderen verstehen? Wenn mir jemand etwas sagt und ich verstehe es, so geschieht mir dies ebenso, wie dass ich, was er sagt, höre. Und hier ist das Verstehen das Phänomen, welches sich einstellt, wenn ich einen deutschen Satz höre und welches dieses Hören vom Hören eines Satzes einer mir nicht geläufigen Sprache unterscheidet. Also in diesem Bereich, sagt der Wittgenstein, sicherlich gibt es ein Erlebnis des Verstehens. Dieses Erlebnis des Verstehens hängt zusammen damit, dass Sätze an mein Ohr dringen, um so zu sagen. Und Wittgensteins Hinweis wäre jetzt der, zu sagen, dass ich dieses Erlebnis habe, dass ich verstehe, was er sagt. Also zum Beispiel, wenn ich es nicht ganz genau gehört habe oder wenn es laut ist im Raum und ich habe ein Wort verpasst. Diese Form von Erlebnis ist abhängig davon, dass das Sätze sind, ist abhängig davon, dass meine Grundbereitschaft, mich dieser akustischen Berieselung zu unterziehen, eine Bereitschaft ist, Sätze herauszuhören an der Stelle. Und das ist also die Priorität von artikulierten, regulierten Spracheinheiten als die Basis für das, was wir verstehen können. Und das ist etwas, was Heidegger betrachten würde, bezeichnen würde, akzeptieren würde, als die Einbettung dieser Zeichen in einem Sprachzusammenhang. Wittgenstein würde sagen, warum kann ich es verstehen? Im Prinzip kann ich das verstehen, weil ich den Eindruck habe, jemand spricht zu mir. Es ist nicht so, dass ich zunächst einmal konfrontiert bin mit bestimmten Schwingungen, nicht? Mit Schwingungen oder Oszillationen oder akustischen Perturbanzen und dann im Sinn von Code, was man kodieren kann, was man transportieren kann, und ich frage mich dann, was soll ich nur mit diesen Schwingungen machen, sondern ich akzeptiere, dass jemand mit mir sprechen will und darum stelle ich mich so ein, dass ich diese Zeichen, die in dem Akt produziert werden, als mögliche Mitteilungen betrachte und mögliche Mitteilungen sind es letztlich dann, wenn sie etwas enthalten, wenn sie Inhalte enthalten und diese Inhalte sind die, die man beschreiben und artikulieren kann. Einer der Gründe, und da bin ich jetzt an der Stelle, an der der Satz wiederkommt mit dem ABCDE, den Sie schon einmal gehört haben. Einer der Gründe, warum ich Ihnen diese Sequenz vorstelle, ist eben eine ist der, dass Wittgenstein hier explizit von Chiffre spricht, also Chiffre als so eine Zeichengestalt, die möglichen Sinn hat, aber als Zeichengestalt selbst noch ungedeutet ist. Hören wir uns das mal an, ein bisschen, was er da sagt. Denken wir an eine Chiffre. Ein Satz sei uns in der Chiffre gegeben und auch der Schlüssel, dann ist uns natürlich in gewisser Beziehung alles zum Verständnis der Chiffre gegeben. Und doch würde ich gefragt, verstehst du diesen Satz in der Chiffre? Etwa antworten, nein, ich muss ihn erst entziffern. Und erst, wenn ich ihn zum Beispiel ins Deutsche übertragen hätte, würde ich sagen, jetzt verstehe ich ihn. Da haben Sie auf der einen Seite diese ganz normale, intuitive Ablaufskette von am Ende hängt das Ding an ihrer an ihrem Verstehenserlebnis. Und Wittgenstein widerspricht dem auch gar nicht. Ich würde, wenn ich bestimmte Sachen gemacht habe, würde ich sozusagen am Ende sagen, okay, ja, jetzt verstehe ich es, jetzt kann ich damit was anfangen, jetzt geht's weiter. Da ist dieses Moment der Erleuchtung, der inneren Erleuchtung mit dabei. Aber die wichtigere Seite dieses Prozesses ist natürlich die, und das ist hier mindestens genauso, ist mehr wichtig natürlich als das, ist, dass sie, bevor sie zu einer solchen inneren Erleuchtung kommen, ein Verfahren durchschreiten. Das Verfahren dessen, dass sie im Prinzip, wie ich es Ihnen beschrieben habe, dass sie so ein Zeichen haben, dass sie einen Schlüssel haben, dass sie eine Übertragung anstellen können und dass am Ende von dieser Übertragung von Ihnen dieses Gefühl steht. Und wenn Sie jetzt, das sind Sachen, die der Wittgenstein immer in verschiedensten Variationen diskutiert, wenn Sie zum Beispiel in einer Situation sind, in der Sie eine solche Chiffre vor sich liegen haben und Sie sagen, das verstehe ich, ich verstehe schon, ich verstehe, was das heißt, dann ist es der Punkt, wo Ihnen zunächst einmal niemand widersprechen kann und sagen kann, ist gut, sehr gut, dass du es verstanden hast, bestens gehen wir weiter. Wenn Sie aber dann im weiteren Verlauf des Beispiels bestimmte Dinge tun, ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber Sie können sich leicht was vorstellen, wenn Sie bestimmte Dinge tun, die für eine Beobachtungsposition sehr, sehr deutlich darauf hinweisen, dass Sie das nicht verstanden haben. Ja? Wie geht das? Ja? Muss ich jemanden, der sagt, er hat jetzt verstanden, was diese Chiffre ist, muss ich dieser Person glauben? In einem gewissen Sinn, habe ich schon gesagt, kann ich nicht widersprechen, wenn die Person mir sagt, ja, ich habe es verstanden. Aber was heißt das, sie hat es verstanden? Das heißt, dass sie dass sie eine Fähigkeit erworben hat, die man zeigen kann, die man umsetzen kann, die in einer Art und Weise im Leben wichtig ist. Und eine Art ist, dass ich erwarte, dass wenn die Person sagt, sie hat es verstanden, sich in weiterer Folge auf eine Art und Weise verhält, die regelgeordnet ist und die genau mit den Regeln zu tun hat, die ich artikulieren kann. Denn den Code kann ich artikulieren, den Schlüssel kann ich artikulieren, die Bedeutung kann ich in Sätzen artikulieren. Das sind Sachen, über die ich diskutieren kann. Und wenn eine Person sagt, sie hat es verstanden und das Verhalten dieser Person passt in wesentlichen Punkten nicht zu diesen artikulierten Umständen dazu, dann stellt sich eben die Frage, hat sie recht zu sagen, sie hat es verstanden? Das ist der Punkt, an dem dann leicht und immer wieder Kontroversen auftreten, natürlich, weil die Antwort immer auch kommt und naheliegend auch sein kann, dass man sagt, ich hab's trotzdem verstanden, ich habe es nur anders verstanden als du. Ja? Das ist natürlich das Erste, was dabei kommt in all den kontroversen Geschichten. Du kannst mir nicht streitig machen, dass ich es verstanden habe. Du kannst mir nur was vorschreiben. Ich habe es verstanden, ich habe es so verstanden, wie ich es verstehe. Und da im Zusammenhang mit den Sachverständigen habe ich darüber schon was gesagt. Lassen wir das mal. Der entscheidende Punkt ist, wie schauen die Bedingungen aus, wie können die ausschauen, unter denen wir einer Person bereit sind, Verstehen zuzuschreiben. Und Wittgenstein macht hier nochmal die weitere Bemerkung. Wenn man hier die Frage stellte, in welchem Augenblick der Übertragung aus der Chiffre ins Deutsche verstehe ich den Satz, so würde man einen Einblick in das Wesen des Verstehens erhalten. Also das kann man sich ja auch sehr lebhaft in der freien Wildbahn vorstellen. Sie sind dabei, einen lateinischen Satz zusammen zu buchstabieren. Sie holen sich die Bedeutung des Wortes aus dem Lexikon. Sie beginnen die Satzkonstruktion zu rekonstruieren und mittendrin in der Hälfte sagen, ach, das heißt das. Ja. Das heißt, der Rest des Satzes ist Ihnen plötzlich einleuchtend und Sie schreiben hin, Übersetzung dieses Satzes ist das und das. Wie Sie wissen, kann das schief gehen und es kann ein roter Strich durch diese Übersetzung, die Ihnen ganz plausibel erschienen ist, gezogen werden. Und was der Wittgenstein an der Stelle sagt, dieses Moment des ich kann jetzt weiter, ich kann das ergänzen, dieses Moment leugnet er in keiner Weise, aber es ist ein Moment, das in der ganzen Plausibilität fehleranfällig ist. Ich sage Ihnen nur das Wort, das in seiner späteren Philosophie darüber dann zu handeln ist, und das ist das Regelfolgen. Also Regelfolgen heißt, ich stopple mir zusammen, ich habe gewisse Inputs, ich habe gewisse Notizen, Notationen, Kalkülvorgaben, und stehe vor der Frage, wie ich nach den, also welche Regeln ich ansetzen soll und wie ich richtig mit diesen Kalkülvorgaben umgehe, wie ich etwas damit mache, sodass ich das Spiel richtig spiele, dass ich die Regel befolge, dass ich das durchführe, was drinnen steckt an Sinninvestition in dieser Notation. Und die Richtung, in die das beim späten Wittgenstein geht, ist eben die, dass er sagt, wir müssen damit operieren, dass wir einerseits, um in dem Bereich von Nicht-Naturwissenschaft Philosophie zu betreiben, ständig Regel folgen, ständig Spiele spielen. Und Spiele spielen heißt, das ist ein wesentlicher Aspekt dieses Spielespielens. Spiele entwickeln sich in der Zeit. Spiele kann man nicht in einer Sekunde machen. Für Spiele ist es wichtig, das ist die Schönheit dieses Bildes mit den Spielregeln, für Spiele ist es wesentlich, dass sie Regeln haben, weil sonst wäre es willkürlich, und dass diese Regeln sich entfalten, dass die sich umsetzen, dass sie nicht in kurz, Sie können nicht sagen, ich verstehe, was Schach ist. Sie können nicht sagen, Sie schauen sich einmal die drei Seiten an, auf der die Schachregeln festgelegt sind, und dann verstehen Sie Schach. Sie können nicht sagen, Sie verstehen Schach, weil Sie diese Regeln einmal angeschaut haben, sondern Sie verstehen Schach, wenn Sie die Regeln umsetzen können. Und das heißt, Sie haben einen Zwiespalt zwischen dem Notationen, die Regeln angeben, die das Gesetz angeben, und dem, was daraus gemacht wird. Und Sie haben, und das ist das Entscheidende, was Regeln von Naturgesetzen unterscheidet, Sie haben einerseits eben hier eine Notation und einen Sinn, aber der zwingt nicht. Das ist nicht zwingend in derselben Art und Weise, wie etwas runterfällt, wenn es der Schwerkraft unterliegt. Sie können immer diskutieren. Sie können die Anwendung der Regel innerhalb eines solchen Zeitablaufes immer auch unter Hinweis darauf, dass die Umstände sich geändert haben, dass Sie selber was anderes gelernt haben, dass Sie was anderes interpretiert haben, mit beeinspruchen und modifizieren. Das nur als Hinweis darauf, wie es beim späteren Wittgenstein dann ausschaut, sollen. Hier finden Sie nochmal, wie gesagt, dieses Zitat, von dem ich schon mal gesprochen habe. Ich sage einen Satz, ich sehe einen schwarzen Kreis, aber auf die Wörter kommt es doch nicht an. Setzen wir also statt dieses Satzes A, B, C, D, E, aber nun kann ich nicht ohne weiteres mit diesem Zeichen den oberen Sinn verbinden. Das ist auf der einen Seite eine Bemerkung von der Art, ihre Erlebniskapazität funktioniert nicht so. Sie können, das ist ein Bericht davon, was Sie als sinnvoll erfahren können. Sie können eben A, B, C, D, E, Sie können nicht einfach, wenn Sie A, B, C, D, E hören, können Sie nicht einfach denken, ich sehe einen schwarzen Kreis. Und woran liegt das jetzt? Die Schwierigkeit ist aber sonderbar. Ich könnte sie so ausdrücken. Ich bin nicht gewöhnt, statt ich A zu sagen, statt sehe B und statt einen C etc. Aber damit meine ich nicht, dass ich, wenn ich daran gewöhnt wäre, mit dem Wort A sofort das Wort ich assoziieren würde, sondern dass ich nicht gewöhnt bin, A an der Stelle von ich zu gebrauchen, in der Bedeutung von ich. Da geht es auch sehr viel weiter, als ich es hier ausführen kann. Was heißt es, A in der Bedeutung von ich zu gebrauchen? Das ist eine andere Formulierung für das, was ich vorher gesagt habe. Sie sind konfrontiert mit einem Sprachausdruck und machen etwas mit diesem Sprachausdruck. In der sprachanalytischen Betrachtungsweise ist der Zeichenausdruck A und der Zeichenausdruck ICH, diese beiden Zeichenausdrücke haben, um es sozusagen gerade herauszusagen, haben eine dramatisch andere Grammatik. Was heißt das, sie haben eine andere Grammatik? Das heißt, dass sie, wenn sie diese Zeicheninputs bekommen und vor der Frage stehen, antworten Sie auf, was heißt das? Was heißt, das ist der Zeicheninput. Und das können Sie betrachten wie die Handbewegung, nicht? Und das ist ein weiterer Zeicheninput. Ich sehe einen schwarzen Kreis. Das sind alles schwarze Flecken. Ja? Das sind Zeicheninputs. Und Sie stehen vor der Frage, was bedeutet das? Was macht das aus, dass Sie mit dem was machen können? Dann stoßen Sie auf die bemerkenswerte Tatsache, dass die Mannigfaltigkeit, die Vielfältigkeit, das, was Sie mit dieser Art von ABCDE verbinden können, mit dieser Art von Schwärzungen verbinden können, auf eine strukturierte Art und Weise anders ist, als das, was Sie mit diesen Zeichen Notationen verbinden können. Und das ist natürlich eine Frage von Training. Das ist einerseits eine Frage von Mannigfaltigkeit. Also hier können Sie eigentlich nur sagen, das sind fünf einzelne nebeneinander stehende Zeichen. Und das ist eine Struktur, das ist eine Zeichenstruktur. Und mit dieser Zeichenstruktur, das, was das Zeichen vorgibt an dieser Stelle, was die Ausdruckskraft, wenn Sie so wollen, die Ausdruckskraft dieses Codes, nicht, gibt Ihnen Vorgabe für bestimmte artikulierte Übersetzungen in weitere Sätze. Also da können Sie auf eine halbwegs natürliche Art und Weise, können Sie zum Beispiel damit eine Liste verbinden, eine Liste von Worten, eine Liste von Gegenständen, was immer. Dafür eignet sich diese Art von Zeichen, während sich diese Art von Zeichen, so wie wir es gelernt haben, natürlich auf eine viel komplexere Art und Weise darstellt. Also ich sehe, hat in unserer Erfahrung eine Subjekt-Objekt-Struktur zum Beispiel. Nicht? Hier haben Sie keine Subjekt-Objekt-Struktur drinnen. Das ist hier eine Subjekt-Objekt-Struktur und die Richtung, in die das geht, das, was ich gesagt habe mit der Grammatik, die hier eine Rolle spielt, ist Bedeutung und Bedeutsamkeit, die eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang, hat damit zu tun, dass wir gelernt haben, bestimmte Zeichengestalten auf bestimmte Art und Weise strukturell voneinander abhängig zu gebrauchen. Sie können sich die weiteren, hier kommt er dann bis zu den Sprachspielen, hier Sie können sich das, was ich hier gesagt habe, gut weiter vorstellen. Ich glaube, also ich mache mal zumindest hier kurz eine Pause. Vielleicht möchten Sie ja was bemerken dazu. Dann sage ich Ihnen noch eine kleine Vorschau auf das nächste Mal, weil das ist eine Sache, die ich schon lange herumtrage und mehrfach immer wieder angesprochen habe und die schön anzuschauen ist. Gehen wir noch hier mal. Der Lorenz Lessig beginnt mit seinem Codes and Other Laws of Cyberspace, die es in der zweiten Fassung gibt. Ich habe Ihnen schon gesagt, die erste Fassung ist 1999 erschienen als Buch. Er hat es dann den Buchtext in einem Wiki zur Verfügung gestellt. Dieses Wiki ist überarbeitet worden von vielen Leuten und ist nach dieser Überarbeitung in einer zweiten Fassung vom Lessig geschrieben worden. Diese zweite Fassung haben Sie frei im Web zur Verfügung. Ich habe ein paar Segmente draus, weil es dann fürs Wiki einfacher ist, darauf zu zeigen, Ihnen jetzt schon hingetan. Sie können das nächste Mal das schon anschauen. Und eine der überraschenden Dinge, die zwischen der ersten Version und der zweiten Version sich verändert haben, ist, dass er hat in der ersten Version hat er Virtual Worlds drinnen gehabt, also MATS. MATS sind sozusagen textbasierte virtuelle Welten und die hat er in der zweiten Version verändert zu MMO, Massive Multiple Online Games, also nicht einfach textbasiert, sondern schon das, was Sie in einer LAN-Party haben, was Sie im Second Life haben, was Sie in allen möglichen sozusagen Kampf- und Sozial-Environments im Web haben. Und er spricht über die Rolle von Code ausgehend von diesen Spielumgebungen, Online-Spielumgebungen. Das ist für ihn ein Einstieg, das werden wir uns genauer anschauen. Und was ich dem ein bisschen vorher schicken möchte und was ich auch deswegen anbiete, weil das die historische Perspektive, die wir am Anfang dieses Semesters gehabt haben, mit Kittler und Code im Verständnis von seit den alten Römern, weil das da ganz gut reinpasst und ein bisschen sozusagen philosophische Plastizität bringt, habe ich Ihnen hier sozusagen so ein barockes Deckengemälde hergegeben, das eine dramatische Eventstruktur in einem Cyberspace hat, bevor es den Cyberspace noch gegeben hat, nämlich die Kuppel, die großen Himmelsspiele, die es da gegeben hat. Ich werde Ihnen das nächste Mal ein bisschen etwas darüber sagen, wie diese Art von Cyberspace, also Bewegung von viel Personen im himmlischen Raum, wie das einem Code entspricht und wie das sozusagen weiter zu verfolgen ist in die Online-Games, in die massively multiple Online-Role-Playing-Games, die code-orientiert jetzt in einem engeren Sinn sind. So viel nur, um Sie ein bisschen in Spannung zu versetzen.